Ach, hast du schon? Ja gut, dann kannst du jetzt auch wieder gehen. Ja, Teil 17 schon unserer Predigtreihe, aber eigentlich ist es auch egal. Ich habe schon überlegt, ob ich die Zahlen überhaupt noch draufschreibe, weil es gar nicht mehr so wichtig ist, aber ich schreibe sie trotzdem noch drauf, weil es einfach geil ist, 17 Teile gepredigt zu haben und das einfach super für mein Selbstbewusstsein ist. Und darum soll es ja auch gehen. Ja. Ihr seid dazu da, mein Selbstbewusstsein hochzuhalten. Ja, heute geht es wieder um Identität und um einen sehr schönen Punkt, wie ich finde, nämlich darum, dass wir einen neuen Vater haben, also einen Vater generell, aber einen Vater im Himmel und dass jetzt quasi alles neu ist dadurch, dass wir nicht mehr nur unseren leiblichen Vater haben und du kannst gerne auch noch Mutter ergänzen, sondern dass wir einen neuen Vater haben, nämlich unseren himmlischen Vater und dass das eine ganze Menge Auswirkungen hat auf uns. Und ich hoffe mal, dass mir das gelingt, irgendwie das so rüberzubringen, wie ich das heute in der Predigtvorbereitung hatte. Da hätte ich nämlich fast selber anfangen können zu heulen und hoffe mal, dass euch das ähnlich geht. Also ich würde mich freuen über Tränen heute. Und falls ihr das einrichten lässt, dann wein doch einfach mal ein bisschen. Das baut auch wieder mein Selbstbewusstsein auf. Ich brauche extra hier ein Fotohandy mit, dann kann ich das fotografieren. Jesus selber spricht in Matthäus 23, Vers 8 und sagt: Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder. Auch sollte niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, nämlich Christus. Und Jesus räumt hier ein bisschen auf, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, mit weltlichen Autoritäten. Und er sagt: Okay, Freunde, ihr seid eigentlich alle gleich und ihr seid alle Brüder und ihr sollt nicht irgendjemand Rabbi nennen, nämlich sollt nicht irgendjemand als Meister irgendwie über euch haben, denn nur einer ist euer Meister, nämlich Gott. Und dann sagt er: Ihr sollt auch nicht jemand Lehrer nennen, denn es ist nur einer euer Lehrer, nämlich Christus. Und ihr sollt auch keinen Vater nennen, sondern einer ist euer Vater, nämlich Gott. Und das heißt eigentlich, dass er mit fast allem, was man so an Autoritäten irgendwie normalerweise über sich hat, ein bisschen aufräumt und sagt: Jetzt ist das anders. Jetzt seid ihr Christen und jetzt bekommen diese Autoritäten, die immer noch da sind, einen völlig anderen Stellenwert, als sie das vorher hatten. Und er sagt natürlich nicht damit, dass wir jetzt keinen weltlichen Vater haben. Er sagt auch nicht, irgendwie, dass wir keine weltlichen Lehrer mehr haben. Also nachher ist das Neue Testament ja auch voll davon, dass Gott Lehrer einsetzt. Und das ist sicherlich eine gute Sache. Aber er sagt irgendwie, das höchste Prinzip für uns ist das, was Gott ist und was Gott uns sagt und nicht, was irgendjemand anders uns sagt. Und egal, was für ein Mensch das ist, irgendwie auch, wenn der irgendwie noch so super aussieht und man einfach meint, irgendwie so vom Natürlichen her, das ist einfach ein Meister, irgendwie das ist ein Führer, ein Leiter, dem man hinterhergeht. Wenn er irgendwas macht, irgendwie was nicht Jesus-mäßig ist und was gegen das ist, was Gott gut findet, soll man ihm nicht mehr folgen. Und das heißt natürlich auch nicht, dass wir keinen irdischen Vater mehr haben, aber es heißt irgendwie, dass jetzt ein ganz neues Prinzip kommt von Vaterschaft und dass, wenn unser irdischer Vater uns anders sieht oder anderes über uns sagt als unser himmlischer Vater, dann sticht im Zweifelsfall himmlischer Vater irdischen Vater. Und wir wollen uns an dem orientieren, was unser himmlischer Vater sagt. Und ich glaube, dass da drin echt eine total tiefe Offenbarung liegt und Erkenntnis, weil sehr viele von uns ihr Leben lang mit dem Bild leben, was ihre Eltern in sie hineingeprägt haben. Und es uns oft schwerfällt, bei dem anzukommen, was Gott jetzt an neuen Sachen in uns hineinlegen will. Und genau davon redet Jesus und sagt: Hey, wenn das irgendwie in Konflikt steht, was du über dich gelernt hast und was Leute in dich reingesprochen haben, steht in Konflikt zu dem, was Gott über dich sagt, dann sei gewiss, irgendwie Gott ist die letzte Instanz und nicht das, was dein Vater sagt und nicht das, was deine Mutter sagt. Paulus geht dann ein paar Kapitel später nochmal quasi drauf ein und erklärt das. Und er sagt hier, Epheser 3: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt ist. Und was Paulus sagt ist: Gott ist der Urvater, so der absolute Vater. Und alles, was Vater genannt wird und was mit Vaterschaft zu tun hat, das muss sich eigentlich an dem orientieren, was Gott ist. Und das Bekloppte ist, dass wir es ganz oft umdrehen. Und mit bekloppt meine ich jetzt nicht irgendwie, dass wir das irgendwie vom Verstand her machen, sondern dass es einfach so ein ganz komisches System ist, in dem wir drin hängen. Und es ist ganz oft so, dass jemand Christ wird und hat vielleicht einen schlechten Vater gehabt und hat unheimliche Probleme damit, jetzt Gott irgendwie als einen guten Vater zu erkennen, weil wir immer Gott als Vater durch die Brille sehen, die unsere eigenen Väter uns aufgesetzt haben. Und eigentlich, sagt Paulus, müsste das ja völlig umgekehrt sein. Wir sollten unsere himmlischen Väter, unsere irdischen Väter und Mütter an unserem himmlischen Vater vergleichen und wir sollten es nicht umgekehrt machen. Wir sollten nicht irgendwie sagen, ja, irgendwie unser Vater ist so gewesen und deswegen ist Gott auch so, sondern eigentlich muss unser Vater sich an unserem himmlischen Vater messen lassen und es soll nicht umgekehrt sein. Und ich glaube, dass eine unheimliche Revolution wahrscheinlich stattfinden würde in unseren Gefühlen, wenn das mal bei uns ankommen würde, dass der Vater im Himmel der echte Vater ist und das, was er uns zu sagen hat, das wirklich Wichtige und Richtige ist. Und ich meine, wir sind jetzt schon eine ganze Weile irgendwie beim Thema Identität und darum geht es natürlich auch heute. Und Identität ist ja im Grunde genommen etwas, was sehr stark abhängt von Eltern, und da scheinbar auch noch irgendwie ganz besonders stark abhängt vom Vater. Also das, was unsere Väter uns sagen und was unsere Väter in uns hineingelegt haben, das macht irgendwie unsere Identität. Und wenn wir Christen werden und wenn wir es ernst meinen damit, dass Gott unser Vater ist, dann kann unsere Identität nicht mehr von dem abhängig sein, was wir immer mitgenommen haben, sondern unsere Identität muss von dem abhängen, was unser Vater im Himmel uns sagt. Und manchmal wird ja so die Frage gestellt, was ändert sich denn eigentlich, wenn man Christ wird? Und das kann man ja ganz unterschiedlich beantworten und manchmal sagt man, ja, ändert sich vielleicht gar nicht so viel, irgendwie du siehst immer noch irgendwie genauso aus wie vorher, du hast immer noch die gleiche Sehstärke wie vorher in der Brille, du bist immer noch genauso intelligent oder eben nicht intelligent und äußerlich ändert sich gar nichts. Aber ich glaube, man kann auch sagen, es ändert sich alles. Und zwar ändert sich deswegen alles, weil du auf einmal in eine neue Familie reingekommen bist und du hast neue Bezugspersonen über dir, du hast neue Leute, die deine Identität prägen. Es ist nicht mehr irgendwie deine Ursprungsfamilie, sondern jetzt ist auf einmal Gott, der Vater, da und er sagt dir, wie du bist. Und wenn du dir vorstellst, irgendwie vielleicht als Kind, ein Kind kommt in eine andere Familie mit 3, 4, 5 Jahren, dann ändert sich für das Kind alles. Auf einmal ist alles völlig anders geworden. Das sind ganz andere Leute irgendwie um es herum. Es ist eine andere Wohnumgebung. Es ist alles völlig anders. Und es muss wieder völlig neu lernen, damit klarzukommen und sich in diese neue Familie hinein zu integrieren. Oder vielleicht hat mal einer von euch Au-pair gemacht. Hat jemand? Okay. Das war bei mir damals, als ich Abi nicht gemacht habe, war das irgendwie total modern, irgendwie, dass man da irgendwie so ein Jahr nach Frankreich gegangen ist und da auf Kinder aufgepasst hat oder irgendwie Schafe gehütet hat. Und das macht natürlich irgendwie fast den gleichen Effekt. Ne? Man ist im anderen Land und man ist in einer anderen Familie und auf einmal gibt's ganz andere Regeln und man kriegt irgendwie andere Sachen gesagt und alles irgendwie verändert sich völlig und ist nicht mehr so, wie es vorher gewesen ist bei den eigenen Eltern. Und genau das Gleiche irgendwie ist der Fall, wenn wir mit Jesus leben und auf einmal wir in diese neue Familie reinkommen und wir diesen neuen Vater haben, der neue Sachen über uns sagt. Und wir müssen es wieder neu lernen, in Identität zu kommen und unsere alte Identität ein ganzes Stück weit zu vergessen und in neue Identität reinzukommen. Und es ist wirklich tatsächlich alles irgendwie auf einmal ganz neu. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch irgendwie eines der Probleme, das wir oft haben, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, dass man sich in das Neue einfinden muss, dass man sich erstmal wieder neu kennenlernen muss und wie das Leben mit einer völlig neuen Familie erstmal kennenlernen muss und auch seine Identität erstmal wieder neu aufbauen muss. Und das dauert manchmal eine ganze Ecke. Jetzt glaube ich, dass man nicht entspannt mit Gott leben kann, und schon gar nicht entspannt in Dienst für Gott reinkommen kann, wenn man diesen Schritt nicht vollzieht. Also hinauszugehen aus dem, was die Ursprungsfamilie einem sagt, und hineinzugehen in das Reich Gottes und in diese völlig neue Prägung reinzukommen. Ich glaube, es wird nicht möglich sein, mit dem, was wir von zu Hause mitbekommen haben, effektiv in Gottes Reich zu leben und Gott kennenzulernen und mit Gott entspannt zu leben. Und ich sage extra entspannt, weil irgendwie ganz vieles von dem, was man an Verkrampfungen und Verspannungen und sowas mit sich bringt, einfach irgendwie daher kommt, irgendwie, dass wir mit unserem alten Selbstbild versuchen, mit einem neuen Gott zu leben. Und es klappt halt einfach vorne und hinten nicht. Und man muss umlernen, damit es endlich mal wieder locker wird und wir entspannt mit dem Herrn unterwegs sein können. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich auch bei Jesus so war. Jesus ist das große Vorbild und ich habe mich so gefragt, wie musste er eigentlich auch irgendwie aus seiner Familie rausgehen und in etwas Neues rein oder konnte er einfach nahtlos weitermachen? Und ich glaube tatsächlich, dass es bei Jesus ganz genauso war, irgendwie, dass er nicht mit dem hätte leben können, was er in seiner Ursprungsfamilie mitgekriegt hat, sondern dass er von Gott her etwas völlig Neues braucht. Und bevor ich dazu komme, will ich eine Anmerkung. Manchmal ist das Neue etwas Radikales. Und manchmal braucht man irgendwie eine gewisse Radikalität, um in das Neue reinzukommen und muss sich echt lossagen wie von allen anderen Dingen, von Sachen, die man wie früher mitgenommen hat. Und es ist nicht immer leicht, irgendwie da reinzukommen, aber es ist ein Schritt, der sich total lohnt. Und bei Jesus ist es so, dass komischerweise wie seine Familie größtenteils nicht an ihn geglaubt hat. Die haben natürlich ein paar Sachen mitbekommen über ihn. Maria ist übernatürlich schwanger geworden und dann kommt noch ein Engel des Herrn und erklärt ihr die Sache. Sein Ziehvater Josef will seine Frau verlassen und ihm erscheint auch ein Engel und erklärt ihm die Sache. Und so wird Jesus ganz normal in diese Familie reingeboren und wächst da drin auf. Aber komischerweise, und wie keiner von den Leuten, die mit ihm Umgang gepflegt haben, war davon überzeugt, dass Jesus wirklich etwas Besonderes war, geschweige denn, dass irgendjemand erkannt hätte, dass er der Messias wäre. Und so habe ich euch mal eine Stelle mitgebracht, die eine seiner ersten Predigten ist. Und da heißt es Folgendes im Markus-Evangelium. Jesus ging in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Das heißt also, Jesus fängt an zu predigen und es sind schon ein paar kleine Wunder wahrscheinlich passiert. Und er kommt in ein Haus und alles ist irgendwie sofort proppenvoll. Die wollen irgendwie noch was essen, geht aber nicht, weil irgendwie alles so pickepacke voll ist, dass sie nicht mehr die Hände aus den Taschen ziehen können. Und Jesus macht seine Sachen und er predigt und treibt Dämonen aus und macht Leute gesund. Und seine ganze Familie, die ganze Sippe steht irgendwie draußen und denkt, der spinnt. Der ist von Sinn. Einfach ein anderes Wort dafür, irgendwie der ist durchgeknallt. Was macht der eigentlich? Irgendwie der ist auf einem komischen religiösen Trip und ist ja auch irgendwie total peinlich. Jetzt steht er da irgendwie und diese ganzen übernatürlichen Sachen passieren da. Und was denkt der eigentlich, wer er ist? Und keiner irgendwie kommt auf die Idee, dass das vielleicht irgendwie ganz normales Business ist für jemand, der Sohn Gottes und Messias der Welt ist. Und sie denken alle irgendwie, der hat irgendwie was Religiöses, ist da irgendwie nicht mehr in Ordnung. Und er ist übergeschnappt. Und dann macht Jesus ein bisschen weiter und irgendwann stehen seine Mutter und seine Brüder vor der Tür oder vorm Fenster und gucken rein. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Boah, ich schätze mal, für die Mutter war das schon eine harte Ansage. Du guckst von draußen rein und dein Sohn sagt, Mutter, was für eine Mutter. Hier ist meine Mutter, das sind meine Brüder und das sind meine Schwestern, die Leute, die den Willen Gottes tun. Und ich lese das so, dass Jesus echt angekommen war in seiner neuen Identität und dass er es echt verstanden hatte. Irgendwie, ich muss mich an dem orientieren, was mein himmlischer Vater mir sagt. Und völlig egal, wenn meine Mutter glaubt, dass ich bekloppt bin mit dem, was ich mache. Wenn meine Brüder nicht daran glauben, dass ich der Messias bin. Egal, wer an mich glaubt oder wer nicht an mich glaubt. Ich muss das machen, was Gott von mir will. Und er hatte diese Radikalität und sagte, dass er sich losreißt irgendwie von dem, was früher da ist und dass er sich nicht mehr an dem orientieren will, was seine Mutter macht, nicht an dem orientieren will, was seine Verwandten machen, sondern dass für ihn die höchste Priorität hat, mit Leuten Umgang zu pflegen, die seinen himmlischen Vater lieben. Und das war die große Offenbarung eigentlich überhaupt im Leben Jesu, nämlich ich habe einen himmlischen Vater und ich bin hier, um ihm Ehre zu machen und mit ihm zu leben. Und was er mir sagt, das ist wichtig. Und was irgendjemand anders mir sagt, ist nicht mehr entscheidend. Und er hat seine Mutter nachher auch nochmal Mutter genannt, also irgendwie ganz so heiß, wie es gegessen wird, gekocht wird, ist es auch nicht gegessen worden, also er hat es nicht irgendwie total über Bord geworfen, aber ich finde, man merkt deutlich, dass er diesen Schritt gemacht hat, raus aus seiner Familie und hinein ins Reich Gottes und dass er es auch mit einer gewissen Härte und Radikalität verteidigt hat und dass es klar war, irgendwie, ich kann nicht mehr dahin zurückgehen, ich kann nicht in ein System zurückgehen, das von Unglauben geprägt ist, sondern ich muss in dem bleiben, was meines Vaters ist und das tun, was mein Gott mir sagt. Und ich weiß, dass wir ohne so eine Radikalität nicht hineinkommen werden in göttliche Identität. Ich habe jetzt heute noch mal eine Geschichte gelesen über Franz von Assisi, weiß nicht, ob ihr den kennt, katholischer Heiliger, ganz, ganz toller Typ, irgendwie, den ich sehr schätze und freue mich schon darauf, ihn im Himmel wiederzutreffen. Und Franz von Assisi kam aus reichem Elternhaus. Sein Vater war Tuchhändler, Stoffhändler, wird man wahrscheinlich heute sagen. Und Franz hat sich bekehrt und kriegte jetzt von Gott den Auftrag, die Kirche wieder aufzubauen. Und er war so ein kleiner Filou und deswegen hat er das Naheliegendste gemacht und hat seinem Vater ein bisschen Stoff geklaut und hat das der Kirche gespendet und hat dann mit dem Geld, irgendwie, das er sich da ergaunert hat, halt Gemeinde aufgebaut und Kirche gebaut. Und sein Vater stand nicht so da drauf, der mochte irgendwie die Radikalität seines Sohnes überhaupt nicht. Und so ist die Sache vor Gericht geendet. Hat also wirklich seinen Sohn angezeigt und er kam dann irgendwie vor ein Gericht mit Bischöfen und allem Möglichen und alle irgendwie um ihn herum gestanden und sein Vater hat ihn angeklagt und gesagt, so, ja, hier, irgendwie gib mir mein ganzes Geld zurück, irgendwie, du musst mir den Stoff wiedergeben, den du mir geklaut hast. Und Franz hat wohl in dem Prozess nichts gesagt und hat dann irgendwann angefangen, sich auszuziehen. Hat jedes Stück Tuch von seinem Vater, das er am Leibe hatte, ausgezogen und auf einen Haufen gelegt und ist dann nackt aus dem Gerichtssaal rausgegangen und der berühmte Franz von Assisi geworden. Also im Grunde genommen total geil. Irgendwie hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen, noch so richtig buchstäblich mir die alten Klamotten ausgezogen und dann nackt shoppen gegangen, wie es in einem euch bekannten Lied heißt. Und alles ist irgendwie neu geworden in diesem Moment, wo er seinen großen Befreiungsschlag gemacht hat. Und er hat nicht großartig gekämpft und wir hatten nicht versucht, noch ein bisschen was für sich rauszuholen, sondern hat gesagt, hey, okay, Vergangenheit ist Vergangenheit, ist nett, was ich mitgenommen habe und was ich damals gekriegt habe. Aber jetzt gilt mir etwas völlig Neues. Jetzt kommt eine neue Priorität. Und ich meine, manchmal muss man vielleicht weniger mit Eltern und dem ganzen Kram kämpfen und wäre es vielleicht einfacher, rauszugehen und zu sagen, okay, war eine gute Zeit und wir danke für alles, was ihr mich hinein investiert habt, aber ab jetzt irgendwie gilt etwas vollkommen Neues für mich und ich kann nicht mehr in diesem Ding drin bleiben. Boah, und wenn Jesus das schon nicht konnte, ne, wenn Jesus schon an diesen Punkt kommen musste, dass er sagen musste, okay, Mutter war gestern, jetzt ist Vater dran, dann wird das für uns ganz bestimmt noch viel mehr irgendwie eine Sache sein. Mit seinen Brüdern war es genau das Gleiche. Johannes 7, 1 bis 5. Danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Da sagten seine Brüder zu ihm, geh von hier fort und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du vollbringst. Denn niemand wirkt im Verborgenen, wenn er öffentlich bekannt sein möchte. Wenn du dies tust, dann zeig dich der Welt. Auch seine Brüder glaubten nämlich nicht an ihn. Mich immer total irritiert, die Stelle. Da wollen Leute Jesus umbringen und er sagt, okay, dann bleibe ich doch irgendwie lieber hier in Galiläa und gehe nicht nach Judäa, wo meine ganzen Feinde wohnen, sondern bleib lieber hier, dann passiert mir auch nicht großartig was. Und dann kommen seine Brüder zu ihm und sagen ihm, ach Quatsch, geh doch nach Judäa. Ich glaube, also ich würde mich total komisch fühlen. Also ich habe jetzt keine Brüder, aber wenn ich wüsste, irgendwie halb Wermelskirchen will mich töten und dann kommen meine Brüder irgendwie zu mir und sagen, Herr Storch, geh doch mal nach Wermelskirchen, irgendwie da ist heute Jahrmarkt und Kirmes, irgendwie das lohnt sich bestimmt, dann würde ich denen schon irgendwelche komischen Absichten unterstellen. Wahrscheinlich war das aber gar nicht so, sondern mittlerweile verstehe ich die Sache ein bisschen anders. Und ich glaube, dass Jesus gewusst hat, dass er sterben wird. Er hat gewusst, dass er gekreuzigt wird, dass die Sache schlecht für ihn ausgeht. Und er merkt jetzt so, der erste Widerstand regt sich und da sind Leute, die mir an die Wäsche wollen. Und er wusste nicht genau, wann der Zeitpunkt seines Todes ist. Und so hatte er Angst, da hinzugehen und dachte, ich bleib lieber da. Und ich vermute, weil seine Brüder das alles nicht geglaubt haben, haben sie gesagt, ach, entspann dich. Dich will keiner umbringen. Du bist ein bisschen paranoid vielleicht. Jedes Mal, wenn dich irgendwie einer von den Pharisäern schief anguckt, dann denkst du, dass die gleich mit Tischen nach dir schmeißen. Aber du brauchst eigentlich gar keine Angst zu haben. Geh doch irgendwo hin, da passiert schon gar nichts. Und der Grund war einfach dafür war, sie haben nicht geglaubt, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Sie haben nicht geglaubt, dass er von Gott gekommen ist und dass er der Messias ist. Und ich stelle mir das so krass vor, ne, wenn du mit so einer Erkenntnis lebst, wenn du weißt, dass Gott irgendwie etwas in dich hineingelegt hat, wenn du weißt, dass Gott zu dir spricht und deine Eltern finden dich komisch und meinen, dass du verrückt bist, jedes Mal, wenn du anfängst zu predigen und deine Brüder irgendwie denken jedes Mal, irgendwie, wenn du sagst, dass das irgendein Widerstand ist, dass du paranoid bist und versuchen dich zu überreden, dahin zu gehen, wo es gefährlich ist und keiner glaubt an dich, das ist ganz schön schwer. Und so glaube ich, dass Jesus mit, sag mal, Bordmitteln es niemals hingekriegt hätte, in seine übernatürlichen Dienst reinzukommen und ganz für Gott zu leben. Und damit ist er uns gleich, denn ich vermute mal, dass es keinen gibt hier, der das von zu Hause so mit sich bringt, irgendwie das göttliche Identität in dich hineingelegt worden ist und du immer ermutigt worden bist, auf dem Weg Gottes weiterzugehen. Und vielleicht hast du gute Eltern gehabt, die dich sehr gefördert haben, aber ich glaube, keiner von uns wird irgendwie so gefördert, dass du wirklich in göttliche Identität reinkommst. Und deswegen brauchen wir es genauso wie Jesus, dass wir irgendwann Tabula Rasa machen und den Schnitt machen und sagen, gut, ab heute gilt etwas Neues und ich gehe raus aus dem Alten und ich nehme dieses Neue für mich an und ich will mich nur noch an dem orientieren, was mein Gott über mich sagt. Und wenn irgendjemand dagegen spricht, dann hat er sich einfach geirrt. Aber ich will Gottes Weg gehen und ich will das glauben, was Gott sagt. Und so fängt Jesu Dienst an, in dem Moment, als Gott angefangen hat, zu ihm zu reden. Und von Anfang an eigentlich so, sobald Jesus angefangen hat mit seinem öffentlichen Dienst, fängt Gott an, ihn mit Informationen zu versorgen und fängt Gott an, ihm zu sagen, wer er eigentlich ist. Und ich kann nicht auf vieles eingehen. Ich denke mal, nächstes Mal werde ich dann nochmal weiter darüber predigen, vielleicht. Aber eine Sache wollte ich euch gerne mal zeigen, was nämlich gleich bei der Taufe von Jesus passiert ist. Ja, ist er. Nee, wird nicht erklärt. Also von da ist es so ein bisschen spekulativ. Und ich gehe davon aus, dass ihm irgendwann im Verlauf der Geschichte klar geworden ist, und jetzt ist noch nicht der Todeszeitpunkt. Also dass er halt gewusst hat, es ist gefährlich, deswegen gehe ich lieber nicht hin, weil er nicht wusste, wann die Uhr abläuft und dass er dann irgendwie ihm klar geworden ist, die Uhr ist noch am Ticken und ich kann hingehen, mag gefährlich sein, aber es wird nichts passieren. Denn danach sagt er es auch an so ein paar Stellen, immer wenn es brenzlig ist, steht das da in seine Zeit war noch nicht reif oder seine Zeit war noch nicht gekommen und das würde ich in dem Licht verstehen. Okay, bei der Taufe. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Schabba. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Ich finde, das ist so eine schöne Stelle. Also, das ist der Anfang von Jesu öffentlichem Wirken. Und er wird getauft und steht aus dem Wasser auf, Heiliger Geist kommt und Stimme aus dem Himmel redet und sagt gleich über diese tollen Sachen, nämlich du bist mein geliebter Sohn oder vielleicht moderner ausgedrückt, ich liebe dich, Sohn. Und dann geht's sogar noch weiter und Gott sagt, ich habe Wohlgefallen an dir oder Gefallen an dir, mal sagen die Bibelübersetzungen dieses Mal was anderes, aber es ist jedes Mal das Gleiche. Und ich glaube, wenn man es jetzt richtig deutsch ausdrückt, würde es einfach so viel heißen wie, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Boah, und das ist so ein Satz, echt, wenn ein Vater das zu seinem Kind sagt. Ich glaube, es ist egal, irgendwie, ob es Sohn oder Tochter ist, aber wenn dein Vater dir sagt, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich, boah, dann ist das wie Treibstoff. Das ist was, da kann man eine ganze Weile von zehren. Irgendwie. Das macht einen innerlich satt. Irgendwie. Das hilft einem, auf dem Lebenskurs zu bleiben. Und das ist genau das, was Gott Jesus gesagt hat. Und auch nicht nur an dieser einen Stelle, sondern das taucht nochmal auf. Und wahrscheinlich hat er es ihm immer wieder gesagt, mein Sohn, ich liebe dich und ich bin echt stolz auf dich. Und kleines Wort vielleicht irgendwie an die Schwestern unter uns. Heute bist du auch ein Sohn. Es ist so, Sohn ist nicht unbedingt was Geschlechtsspezifisches und genauso wie die Jungen ja auch die Braut Christi sind, sind die Mädels heute alle mal irgendwie Söhne Gottes. Und es ist das, was Gott Jesus gesagt hat und was er jedem zu uns sagen wird, echt, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Und was mich eigentlich fast am meisten umhaut daran ist, dass er es ja am Anfang gesagt hat, da hat Jesus noch nicht besonders viel gemacht, auf das man stolz sein konnte. Es ist ja gerade mal Matthäus 3, irgendwie Matthäus 1 in die Geschlechtsregister, irgendwie dann kommen so ein paar andere Sachen. Und also Jesus hat noch nicht viel gemacht, das war sogar irgendwie noch bevor er versucht worden ist. Also es war noch vor seiner Wüstenerfahrung und bevor irgendetwas passiert, kommt Gott schon an und sagt, ich bin stolz auf dich. Und das heißt, Gott war nicht stolz auf das, was Jesus gemacht hat, sondern Gott war stolz auf Jesus. Der war stolz auf seinen Jungen. Und es war egal, ob er was gemacht hat oder was er noch machen würde. Gott war einfach stolz darauf. Und ich meine irgendwie, dass der Anfang von einem effektiven Leben mit Jesus echt so dieser Moment sein muss, wo der Vater kommt und dir sagt, mein Sohn, Tochter, ich bin stolz auf dich und ich liebe dich. Das ist das, was uns wirklich frei macht. Das ist das, was mit unserem Leben macht und was uns dieses Feuer gibt, was diesen Sprit gibt. Das ist ja auch nicht irgendwie der Stahl, aus dem Schicksal geschmiedet wird. Es ist irgendwie diese eine Information wie von Gott, irgendwie dass Gott kommt und sagt, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, irgendwie alles dafür zu machen, irgendwie so das einmal zu hören. Und das Beste, was man machen kann, ist sicherlich irgendwo, weiß nicht, vielleicht sich zurückzuziehen irgendwie und so lange irgendwie zu beten und wirklich Gott zu suchen, bis du irgendwann vor Gott stehst und Gott kann dir diese eine Sache sagen. Und ich freue mich natürlich auch auf diesen Moment, wo irgendwann Gott dann im Himmel zu mir sagt, irgendwie, ei, du guter und frommer Knecht, also wenn der Luther Deutsch spricht, vielleicht drückt das ein bisschen anders aus. Das finde ich auch super. Aber ich freue mich auch wieder drüber, irgendwie immer wieder, wenn ich das höre, wenn mir Gott begegnet und sagt, hey, du bist mein geliebter Sohn und ich finde dich gut. Also dieses, ich finde dich gut, habe ich noch nicht so besonders oft von Gott gehört, irgendwie, aber immer, wenn ich das gehört habe, ich liebe dich, das ist so manches Mal kommt das im Lobpreis und das haut mich echt um, irgendwie, das finde ich eine so intensive und so eine tolle Aussage von Gott, dieses, ich liebe dich und wenn dann noch das kommt, ich bin stolz.